Hallo und willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiges Gespräch ist anders. Matthias Hombauer ist weder eine klassische Führungskraft noch ein klassischer Leadership-Experte. Aber er ist für mich jemand, der ganz genau die Definition eines Leaders verkörpert, nämlich jemand, der durch sein eigenes Tun und sein Vorbild viele Menschen weltweit zum Handeln inspiriert. Matthias, du warst schon als Kind Leistungssportler, bist dann nach ein paar Jahren am Gymnasium auf die HTL gewechselt, hast dann beschlossen, Molekularbiologie zu studieren und hast dann nach Abschluss deines PhD-Studiums entschieden, völlig Schiene zu wechseln und Rockstar-Fotograf zu werden. Du hattest die weltweit größten Rockstars vor der Kamera und hast viele davon auf ihren Tourneen begleitet. Und nach der Geburt deiner Tochter hast du kurzerhand einen international höchst erfolgreichen Online-Kurs und Podcast zum Thema How to Become a Rockstar Photographer gelauncht. Denn das hat dir die Möglichkeit gegeben, viel mehr von zu Hause zu arbeiten. Nach nunmehr 100 Podcast-Folgen bist du jetzt dabei, deine Erfahrungen in einem Buch niederzuschreiben und hast dich als sogenannter Dadpreneur dem Thema gewidmet, andere Väter dabei zu unterstützen, beruflich erfolgreich zu sein und ihre Leidenschaft zu leben und gleichzeitig präsente Väter zu sein, die für ihre Kinder da sind und sie beim Großwerden begleiten. Du bist jetzt 41 Jahre alt, hast zwei kleine Kinder und hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass du noch nie so ausgeglichen und fit warst. Ich freue mich darüber und über noch vieles andere mit dir heute zu sprechen. Danke, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Hallo Tina, vielen lieben Dank für diese liebe Einleitung. Wenn man das von jemand anderem hört, dann erscheint es wirklich wie ein Traum und man denkt sich, was habe ich die ganze Zeit gemacht eigentlich? Verschiedenste Umwege gegangen in meinem Leben. Aber wie du schon gesagt hast, da werden wir auch drüber zu sprechen kommen. Mittlerweile bin ich ein sehr bewusst lebender und sehr ausgeglichener Vater von zwei Kindern.
Matthias, vielleicht gleich zum Start. Dadpreneur, das ist ja ein recht neuer Begriff. Vielleicht kannst du erklären, was du darunter verstehst und wie genau du andere Väter mit deinen Leistungen und Angeboten unterstützen möchtest.
Die Grundidee war, wie du auch schon gesagt hast, nachdem meine Tochter, die mir geboren wurde, die ist jetzt 4,5 Jahre alt, dass ich gesagt habe, Rockstar-Fotograf sein ist zwar cool und herumtouren und meine Idole fotografieren ist alles gut, aber ich möchte halt der Vater sein, der zu Hause ist bei seinen Kindern. Und ich lese auch sehr viele Bücher und ich habe schon sehr viele Geschichten gehört, wo es eben darum geht, dass sehr erfolgreiche Menschen und vor allem Väter am Ende ihres Lebens eigentlich das bereuen, dass sie in der wichtigsten Zeit, nämlich wenn die Kinder klein sind, eigentlich nicht für die Familie da waren. Und angefangen hat das Ganze, dieses Mindset zu bekommen mit Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, wirst du auch kennen, die 4-Stunden-Woche, wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, es gibt auch andere Möglichkeiten, um Zeit gegen Geld zu wechseln, so wie es in unserem normalen Arbeitsalltag der Fall ist. Ich war eben Fotograf oder bin es noch immer. Und das Beispiel war immer, wenn ich Hochzeiten fotografiere und ich bin 8 Stunden auf einer Hochzeit, dann bekomme ich x Geld dafür. Und wenn ich länger dort bin, 12 Stunden, dann bekomme ich mehr Geld dafür. Das Problem aber ist, dass immer mehr Zeit fehlt. Und ich dachte mir, was könnte ich machen, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe, mit meinen Kindern, ohne dass ich jetzt mich ausbrenne und Geld für Zeit eintausche. Und so kam mir die Idee eines Online-Business. Sprich, ich habe einen persönlichen Blog gestartet, wie ich eigentlich selbst Konzertfotograf wurde. Das hat großen Anklang gefunden. Das Ganze war international angelegt auf Englisch. Und ja, glücklicherweise sind sehr viele Leute darauf angesprungen, haben das interessant gefunden. Und so habe ich dieses Online-Business aufgebaut und dachte mir, okay, jetzt bin ich ein Dad und ich bin jemand, der von zu Hause arbeitet und ein Online-Business hat, ein Entrepreneur. Nenne ich mich Dadpreneur, weil es gibt Tausende und Millionen wahrscheinlich von Mompreneurs. Das ist eine große Szene. Genau. Aber Dadpreneur war neu und ich habe dann in Google gesucht und es gibt wirklich eine Handvoll weltweit, die sich Dadpreneur nennen. Und ich dachte, gut, im deutschsprachigen Raum gibt es sowas gar nicht, weil die meisten nennen sich Papapreneur. Das ist aber auch eine sehr kleine Nische, denke ich mir mal, im Vergleich zum Mompreneur. Und so ist irgendwie dieser Begriff Dadpreneur entstanden. Und immer wenn ich diesen Begriff oder ich mich als Dadpreneur bezeichne, stößt das immer auf sehr hellhörige Ohren und jeder möchte mehr wissen. Also denke ich mir, dass das ein guter Begriff ist, der gut dazu passt, was ich mache.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir geht das genauso. Ich möchte auch gleich mehr wissen. Vielleicht kannst du mir kurz erzählen, was du als Dadpreneur oder in dieser Rolle eben auch anderen Vätern mitgeben möchtest. Worum geht es im Chor?
Genau, im Chor geht es darum, dass man eben diese Vereinbarkeit Elternsein und Beruf unter einen Hut bringt. Und bei mir war es eben so, wie gesagt, mir ist 4,5, der Noah ist 2 Jahre alt und ich mache jetzt seit circa 6 Jahren Homeoffice sozusagen. Für mich ist das nichts Neues, das Homeoffice-Thema in der Pandemie. Ja, da haben sich halt bestimmte Herausforderungen aufgetan. Jeder weiß, dass wenn man von zu Hause arbeitet, ist es eigentlich schon schwierig, Arbeitsplatz und Privates zu unterscheiden oder abzugrenzen. Man sitzt zu Hause im Wohnzimmer, am Küchentisch zum Beispiel mit dem Laptop und dann muss man plötzlich die Wäsche machen oder den Geschirrspüler ausräumen. Und das waren sehr, sehr gute Erfahrungen. Und nachdem die Kinder gekommen sind, ist das Ganze noch einmal intensiviert worden. Das kennst du wahrscheinlich selbst aus eigener Erfahrung. Am Computer sitzen und nebenbei mit den Kindern spielen geht halt einfach nicht. Da kommt man zu nichts. Und ich habe mir die letzten Jahre eigentlich so für mich selbst ein System zusammengesucht oder Tools zusammengesucht, die für mich funktionieren, dass ich sowohl sehr produktiv bin, eigentlich viel produktiver als vorher, weil ich eben nur eine limitierte Zeit an meinem Computer verbringen möchte, aber auch 100% präsent bei meinen Kindern und meiner Familie sein. Und da geht es halt viel um so Performance-Dinge. Ich bin draufgekommen, dass ich nicht 3 oder 4 Mal die Woche ins Fitnesscenter gehen kann, weil sich das zeitmäßig dann ausgeht und habe halt angefangen, ja, nach Strategien zu suchen, wie ich von zu Hause aus fit werden kann und das in kurzer Zeit. Oder Thema Gesundheit ist ein großes Thema bei mir und solche Dinge. Es fängt auch genauso an, was kann ich machen, wenn ich am Abendessen mit meiner Familie, dass ich nicht ständig auf das Handy schaue, wenn es neben mir liegt. Solche Strategien, die hauptsächlich aus diesem Habits-Umfeld, sage ich mal, gute Gewohnheiten kommen, die wirklich für mich auch funktionieren.
Da gäbe es jetzt wahnsinnig viel, wo man in die Tiefe gehen kann, aber vielleicht noch eine andere Schicht sozusagen darunter. Ich kenne echt wenige Menschen, die mit so großer Vehemenz immer wieder von Neuem die Dinge angehen, die ihnen Spaß machen und die sie begeistern. Und die auch wissen, was ihre Werte sind und dann ganz bewusst nach diesen leben. Die quasi so eine starke innere Stimme haben, auf die sie auch hören. Wie hat es dir auf deinem Weg geholfen, deine Core Values, also deine wichtigsten Werte zu kennen? Und kannst du uns erzählen, wie du dabei vorgegangen bist, diese Werte überhaupt herauszufinden?
Also das ist auch eine längere Geschichte, sage ich einmal, mit vielen Umwegen, weil es war natürlich nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und gewusst habe von Anfang an, was ich werden wollte. Du hast das kurz in der Einleitung erzählt. Ich habe von einem Gymnasium gewechselt auf Elektrotechnik, HTL. Dann habe ich noch zwischendurch MTA-Ausbildung gemacht, das ist medizinisch-technischer Analytiker am AKH, für 3 Jahre. Danach habe ich Molekularbiologie studiert, habe einen Doktorabschluss noch und dann bin ich draufgekommen, ich will doch Fotograf werden, obwohl ich nie eine Fotografieausbildung oder eine Business-Ausbildung gemacht habe. Das heißt, das war ein sehr Zickzack-Weg, sage ich mal. Und was ich schon früher immer gespürt habe, ich habe irgendwie immer das Vertrauen in mich selbst gehabt, sei es, dass ich mit 13 Jahren der Einzige war von meiner Clique mit langen Haaren und Death Metal gespielt habe, Gitarre gespielt habe, dass ich mir auch selber gelernt habe. Das heißt, jeder ist mit einer Vespa herumgefahren und ich habe irgendwie so eine Malaguti, irgendwie so einen Gartschupfer, wie man sagt, gehabt. Das war so und das mache ich und da fahrt die Eisenbahn drüber. Und was ich dann bemerkt habe an mir selbst, nachdem ich so oft geswitcht bin von diesen verschiedenen Professionen, mir hat es eigentlich Angst gemacht, wenn ich wieder dieses Gefühl bekommen habe, so, okay, ich habe jetzt Elektrotechnik-Kartell gemacht, 5 Jahre Matura, jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, ich mag ganz was anderes machen. Und das hat mir immer Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, irgendetwas stimmt mit mir nicht, weil jetzt habe ich das gemacht, meine Freunde, die haben jetzt da alle einen Job und ich will schon wieder etwas anderes machen. Mhm. Und über die Jahre und je älter ich wurde, desto mehr lernte ich, diesem Gefühl zu vertrauen. Und mittlerweile ist es so, ich vertraue dem Gefühl voll und ganz und bin mir auch sicher, wenn ich dem Gefühl folge, dass ich da erfolgreich bin. Schon alleine deshalb, weil ich eben diesen diesen unglaublichen Drive entwickle und sage, wenn das das ist, was ich machen will, dann bin ich 100% dabei. Und ich kann mich erinnern, der größte Schritt sozusagen war eben Studium, 5 Jahre Studium, 4 Jahre Doktorarbeit und dann zu sagen, ja, ich mache ganz was anderes, ich werde Konzert-Rockstar-Fotograf. Den Titel gibt es eigentlich auch gar nicht, den habe ich mir auch selber erfunden. Mhm. Konzertfotograf sagt man eher, das eigentlich ein Business ist, wo man kaum Geld verdienen kann, das natürlich geprägt ist von Bands, die in Los Angeles wohnen und nicht in Wien, wo ich gesessen bin. Das war wirklich eine Zeitspanne von 2 Jahren, sage ich einmal, wo ich jeden Tag intensiv nachgedacht habe, soll ich diesen Schritt gehen? Mhm. Und ich habe aber körperlich gemerkt, dass mir diesen Weg, da, diese Wissenschaft, wenn ich da dort bleibe, dann brenne ich einfach aus. Ich bin jeden Tag aufgestanden mit einem unguten Gefühl im Magen. Ich habe es nicht einordnen können, aber irgendwas hat nicht gepasst. Mhm. Und das hat mich halt über die Zeit meiner Doktorarbeit begleitet. Und ich bin halt schon einerseits sicherheitsliebend, dass ich sage, okay, ich mache jetzt diesen Titel fertig oder dieses Doktorat, dann habe ich es, dann kann ich etwas, habe ich ein Sicherheitsnetz, wo ich zurückfallen kann, falls das mit der Fotografie nichts wird. Aber trotzdem, der andere Part von mir sagt, ja, probiere einfach neue Dinge aus. Und das war eine sehr intensive Zeit und glücklicherweise habe ich mich dafür entschieden. Du kannst dir vorstellen, die meisten Leute haben sich an den Kopf gegriffen, inklusive meinem Chef und meinen Mitarbeitern, die gesagt haben, was machst du eigentlich?
Natürlich.
Ich habe die Doktorarbeit abgebrochen, habe mir einen Hund genommen und bin Fotograf geworden. Und er hat sich gedacht, was ist mit dem überhaupt los? Und was ich mitgeben kann, ist, jeden, der zweifelt oder der auch vielleicht dieses Gefühl am Anfang verspürt und nicht weiß, wo man es einordnen soll, ich glaube, diese Intuition, die haben wir alle. Und für mich jetzt persönlich hat es immer den Vorteil gehabt, wenn ich dieser Intuition gefolgt bin, dann habe ich zumindest einmal den Startpunkt gehabt, dass ich von etwas wirklich begeistert bin. Und das ist natürlich ein ganz ein anderer Beginn, auch wenn es natürlich herausfordernd ist, auch wenn viele, viele Steine dir in den Weg gelegt werden. Aber wenn du dieses Grundgefühl hast, dein Warum weißt, weil man immer sagt, starte mit deinem Warum. Wenn du weißt, warum du es machst, dann hast du natürlich einen ganz einen anderen Antrieb, als was du sagst, ich mache es des Geldes wegen, was natürlich für viele ein Antrieb ist, aber da gehört mehr dazu. Zurückzukommen auf die Werte, die haben sich dann halt so herauskristallisiert, dass ich mir eigentlich immer gedacht habe, eher unterbewusst, was ist mein Warum? Ich war damals noch nicht so belesen, sage ich mal, und habe Simon Sinek und das Ganze nicht gekannt, diese Strategien und Ansätze, warum man mit dem Warum anfangen soll. Aber für mich war immer so die Frage, warum mache ich das? Warum will ich jetzt der Rockstar-Fotograf werden? Und die Antwort war, weil ich meine Idole aus der Jugend, die ich gehört habe, kennenlernen wollte und irgendwie vergöttert habe, dann dazumals Metallica, irgendwie in der Stadthalle mit 16 Jahren gehört oder Guns N' Roses mit 15, mein erstes Konzert. Das war einfach meins, die zu fotografieren. Und dann, wie die Kinder gekommen sind, war es eher, okay, ich möchte der Vater sein, der für meine Kinder da ist. Was kann ich machen? Dieses Herumreisen funktioniert nicht, weil das sehe ich, dass das bei vielen nicht funktioniert. Dann wähle ich halt einen anderen Weg und starte ich halt ein Online-Business, obwohl ich nicht einmal eine Homepage programmieren habe können. Aber es geht schon, wenn es dich reintigerst. Und ich glaube, dieses Warum und ja, warum man etwas macht, den Sinn eigentlich dahinter zu sehen, das ist der große Antrieb. Und wenn ich jetzt nur einen Job habe, des Geldes wegen, fehlt halt, glaube ich, dieser Antrieb. Und deshalb sind vielleicht auch sehr viele Leute unglücklich in deren Situation, weil sie einfach dieses Why oder diesen Sinn nicht sehen.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich aber das Gefühl, dass sich das Warum bei dir über die Jahre sehr wohl verändert hat. Ich denke, man kann sagen, okay, vielleicht gibt es sowas wie Grundwerte oder Grundantreiber im Leben, die vielleicht auch relativ stabil bleiben, außer wenn es irgendwelche wirklich einschneidenden Erlebnisse vielleicht gibt. Aber dann können sich so die konkreten Ausdefinitionen des Warums je nach Lebensphase und Prioritäten vielleicht auch verändern. Also ich nehme an, vor, ich weiß es nicht, 10 Jahren war das Thema Familie und Zuhause sein nicht so ein wichtiger Treiber für dich.
Gar kein Thema, da war es eher mit Freunden auf der Couch zu sitzen und Schallplatten zu hören. Na, da gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir hat sich das eben geändert, so wie sich auch die Ausrichtung meiner Profession geändert hat. Und ich glaube, wir als Menschen sind vielleicht nicht unbedingt von Haus aus dafür geboren, dass man sich mit 13 entscheidet, welche Schule das man geht und dann praktisch sozusagen einen vorgegebenen Weg hat, gibt es natürlich auch. Und ich kenne es von, oder du kennst es vielleicht auch von deiner Elterngeneration, meine Eltern haben eine Lehre gemacht und dann ist man eben Schuhverkäufer oder man arbeitet in einer Fabrik und that's it. Und da denkt man auch gar nicht weiter nach. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wir eben so viele Möglichkeiten haben und sich jeder sehr viele Gedanken machen darf, glücklicherweise in unserer Welt oder wo wir uns halt gerade befinden. in der westlichen Welt, dass man sagen kann, ich kann eigentlich frei wählen. Und Werte wie zum Beispiel Familie, was jetzt mein Haupt-Core-Value ist, war natürlich vor der Geburt von mir gar nicht auf meinem Schirm, weil ich auch gar nicht das Gefühl entwickeln konnte beziehungsweise gewusst habe, wie es ist mit Eltern. Und was mir dann aufgefallen ist, nach der Geburt von mir hat sich alles schlagartig geändert. Und das kennst du vielleicht auch oder das kennt jeder, der Kinder hat. Plötzlich sind diese so wichtigen Dinge, die es früher gegeben hat, nicht mehr so wichtig. Klar gehe ich gerne auf Konzerte und fotografiere, aber ich würde es nicht alles drum geben, 3 Monate auf Tour zu gehen mit einer Band in einem Sprinterbus und zu 9 dort schlafen und 3 Tage nicht duschen. Das habe ich auch gemacht, das ist lustig, aber das verliert halt irgendwie an Wertigkeit. Und nachdem eben meine Tochter geboren wurde und jetzt auch der 2. Sohn, war es eben so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, was sind eigentlich meine Werte, wofür stehe ich und wie möchte ich mein Leben danach ausrichten? Und das ist auch etwas, was man immer wieder liest und was ich mir zu Herzen genommen habe. Ich habe halt meine 2 oder 3 Kernwerte oder Core Values und ich stimme mein Leben nach denen ab. Das heißt, wenn jetzt der Guns N' Roses kommen würde und sagt, geh mit auf Tour, das ist aber 2 Jahre, dann würde ich sagen, danke, fühle mich geehrt, aber das mache ich nicht, weil halt der Core Value 1 Familie ist und das muss damit einhergehen.
Ich glaube, das ist eine super spannende Grundsatzdiskussion, wo wahrscheinlich auch viele nachvollziehen können, dass das Sinn macht und auch stimmig ist, aber ganz konkret in der Praxis, wie hast du das gemacht? Hast du dich hingesetzt und einfach mal gebrainstormt, was sind meine Werte? Und dann hast du es gegoogelt, welche Werte gibt es?
Ja, genau. Also ja, so in die Richtung. Ich habe vom Darren Hardy, heißt der, das ist so ein Success-Trainer oder Coach in Amerika, da gibt es ein Buch, sein Journal, das nennt sich Living Your Best Year Ever. Also im Endeffekt ist ein Journal für ein Jahr, wo es darum geht, deine Ziele zu definieren, deine Habits zu implementieren und so weiter. Und da gibt es am Anfang einfach so ein Wheel of Life, das man vielleicht kennt, aus dem Coaching, wo es bestimmte Fragen geht, wo steht man, was ist die Balance? Und da kann es dann eben solche Fragen geben wie, was sind deine Kernwerte? Und ich habe mir gedacht, Kernwerte noch nie gehört, was ist das? Und habe dann eben, wie gesagt, gegoogelt, weil ich halt alles mit diesem sogenannten Beginner's Mind beginne oder anfange, weil wenn ich etwas nicht weiß, dann schaue ich einfach nach und lerne mir das selbst. So bin ich halt drauf gekommen, okay, man soll Kernwerte haben, am besten so 3 bis 5. Wofür stehe ich? Familie ist 1. Diese Transparenz ist 1, das finde ich vom Ray Dalio spannend, diese Radical Transparency, dass man sagt, okay, man ist halt einfach ehrlich und offen, man verschleiert nichts, man lügt keinen an. Genau, das sind Honesty oder halt ehrlich sein und das sind Sachen, wonach ich mein Leben jetzt ausrichte. Und letztes Jahr war ich zum Beispiel in Saudi-Arabien und bin 5-mal dort eingeflogen worden von Live Nation Middle East, das ist der größte Konzertveranstalter. Die haben in Saudi-Arabien riesige Sportevents und zusätzlich Festivals gemacht. Und ich hätte das nicht gemacht, wenn die gesagt hätten, flieg 2 Monate hin, weil das war jedes Wochenende, so wie es viele gemacht haben. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich am Donnerstag hingeflogen bin und Sonntag wieder zurück und das 5-mal. Das war natürlich sehr anstrengend, aber das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, diesen Job zu machen, der natürlich unglaublich Wahnsinn war, wenn man für einen Tag hinfliegt, nächsten Tag in der Wüste mit Asche ein Fotoshooting hat und nächsten Tag zurückfliegt und um 6 Uhr abends wieder zu Hause bei der Familie sitzt und sich denkt, what? War das jetzt wirklich wahr? Ich meine, und ich glaube, nachdem ich so ausgerichtet bin, vertraue ich jetzt einmal dem Universum, dass mir solche Jobs zuschießt. Das ist vielleicht ein unkonventioneller Ansatz, aber bis jetzt funktioniert der recht gut, muss ich sagen.
Ich habe ja versucht, soweit man das kann, dein Leben so ein bisschen aus der Distanz zu analysieren. Und ich habe für mich zumindest 3 aus meiner Sicht fast sehr, sehr wichtige Erfolgsfaktoren identifiziert, die aus meiner Sicht wirklich stark dazu beigetragen haben, dich so erfolgreich zu machen. Und ich würde dich jetzt gern zu jedem ein bisschen befragen.
Sehr gerne, ich bin gespannt,
was du rausgefunden hast. Schauen wir mal, ob du dir auch so... Also den ersten haben wir eigentlich de facto schon ein bisschen behandelt, nämlich dieses klar definierte Why oder Warum. Du scheinst einfach zu wissen, was dich antreibt und was eben neben deinen Grundwerten für dich Erfolg ausmacht. Wie gehst du auf so einer Weekly Basis oder auf einer regelmäßigen Schiene dabei vor, dieses Warum nicht nur einmal zu identifizieren, sondern dich dann vor allem so klar an diesem Why auszurichten? Hast du da irgendwelche Routinen, damit dir dieses Warum auch nicht aus den Augen gerät?
Ich versuche natürlich, meine Ziele zu definieren. Man gelingt es nicht immer, dass man sagt, man hat ein Jahresziel und dann bricht man es auf ein Monatsziel und ein Wochenziel und ein Tagesziel. Da bin ich immer noch dabei, irgendwie einen Weg für mich zu finden. Aber für mich, wie gesagt, ist ganz klar, dass eben dieser Core Value Familie ist. Und das heißt für mich, für die Familie da sein. Und für mich ist dieses, aus dem Leadership kommt eben dieser Spruch Leading by Example so wichtig, weil ich draufgekommen bin, man kann halt sehr unauthentisch als Eltern wirken, den Kindern gegenüber, wenn man sagt, hey, ernähr dich gesund, mach das und man macht es halt selbst nicht. Da erwische ich mich halt immer wieder, dass ich sage, hey, das ist cool. Ich habe da meine Klimmzugstange, da hänge ich halt draußen und mache meine Übungen und plötzlich kommt die mir und will auch einfach nur draufhängen. Einfach, dass sie dieses Gefühl kriegen, das ist ganz normal, dass man sich jetzt da sportlich betätigt, dass man gesund ist, dass man produktiv ist. Das ist eine Schiene. Und jobmäßig versuche ich halt, meine Arbeit dann zu machen, wenn die Familie weg ist.
Du hast ja neben dieser sehr klaren Grundausrichtung etwas, was jetzt auch wiedergespiegelt ist durch deinen Hintergrund, den ich jetzt sehe, weil wir gerade über Video sprechen. Da steht, just fucking do things. Ich habe geschrieben, einfach tun, weg vom Perfektionismus. Also irgendwie hast du ja offensichtlich für dich realisiert, dass es nichts bringt, Dinge ewig zu schleifen, sondern dass man meistens einfach anfangen muss, selbst wenn man von einem Fach noch überhaupt keine Ahnung hat. Was hilft dir dabei, dir diesen Ruck zu geben? Und was kannst du auch anderen empfehlen, die vielleicht oft Dinge ewig vor sich herschieben und viele Ausreden erfinden, um nicht mit etwas anfangen zu müssen?
Also es gibt ja diese schöne Metapher, wenn man sagt, man schaut auf einen Berg rauf und dann gibt es die 10.000 Stufen zum Beispiel und man sieht rauf und hat das Ziel vor Augen und denkt sich, das kann ich nie schaffen. Ist eine Möglichkeit, wie man sehen kann, oder man senkt seinen Blick und schaut halt wirklich Stufe für Stufe und geht einfach den Weg. Und das ist natürlich ein sehr langer Weg, ein sehr steiniger Weg, aber man wird merken, auf dem Weg tun sich Dinge auf oder man ändert seine Meinung oder wie auch immer oder das Mindset und man wird drauf kommen, es ist schaffbar. Das heißt, klar, wenn ich jetzt sage, wie ich begonnen habe, den Podcast zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Ich habe diese Vision gehabt, ich mache einen Podcast, ich will 100 Leute interviewen, die besten Konzertfotografen, die es gibt auf der Welt, und dann schreibe ich ein Buch drüber. So, das war meine Annahme, sage ich einmal. Und dann habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Monate gebraucht, bis ich angefangen habe, weil natürlich dann meine innere Stimme begonnen hat, mit mir zu sprechen und gesagt hat, am Podcast, du hast noch nie jemand interviewt, wie soll das gehen? Auf Englisch die besten Konzertfotografen, wer soll mit dir reden? Angefangen von der Technik, wie magst du das eigentlich? Okay, eine Weekly Show, das heißt wöchentlich eine Show, das ist sau viel Arbeit, wie willst du das bewerkstelligen? Und das hat mich ewig gekostet, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, aus jetzt, ich mache das und ich bin so dedicated, dass ich jede Woche 100 Episoden mache. Und so war es dann auch. Also ich habe einmal einen kurzen Break-up nach Noahs Geburt, 6 Monate Pause und dann ist wieder weitergegangen. Und um zurückzukommen zu deiner Frage, ich glaube einfach, Perfektion ist halt eine sehr leichte Ausrede für viele, weil sie sagen, okay, ich möchte das und das machen, aber ich bin noch nicht perfekt genug. Die Homepage muss noch überarbeitet werden, ich muss noch lernen, wie ich Interviews mache, ich muss das, ich muss dies. Und das ist halt sehr einfach zu sagen, na, ich kann das noch nicht, ich warte noch und die Zeit vergeht, die Monate vergehen, das Projekt wird nie realisiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass viele Leute daran scheitern, weil sie sich eben nicht aus dieser Komfortzone trauen und sagen, ich mach's einfach, just fucking do things. Widerspiegelt halt genau das, was ich lange selbst gemacht habe oder was ich gelernt habe, weil ich mal gesagt habe, ich kann es nicht, das kann ich nicht, wie soll ich Fotograf werden, ich habe noch nie eine Fotografieausbildung und plötzlich stehe ich mit Prodigy auf der Bühne und bin einer der persönlichen Fotografen, obwohl die aus UK sind, obwohl die 100 andere Leute kennen. Also es geht wirklich nur darum, ins Tun zu kommen und dann natürlich auch zu wissen, dass es oft ein langer Weg ist. Mittlerweile kannst du dir alles selber erlernen, die Information ist draußen, du musst halt nur in dieses Tun kommen. Da spielt er, glaube ich, wieder mit, eben diesen Antrieb zu finden, was ist wirklich deins, wofür stehst du, was motiviert dich, daran zu arbeiten.
Es ist wunderschön, weil in diesem Gespräch gibst du mir sozusagen immer den nächsten Anstoß.
Das freut mich.
Für mein nächstes Thema. Ich habe gesagt, 3 Erfolgsfaktoren. Das erste war dieses klar definierte Warum, das zweite war das einfach Tun. Und das dritte war de facto wirklich diese, ich habe es für mich genannt, positive Verbissenheit oder Drive. Also du scheinst dich irgendwie in Dinge ziemlich hineinzuwerfen, wenn du dich einmal dafür entschieden hast. Und du bist zwar vielleicht nicht perfektionistisch, aber zumindest in meiner Wahrnehmung hast du einen sehr hohen Anspruch an deine Arbeit und willst dann alles verstehen, alles zum Thema lesen, dir selbst alle nötigen Fähigkeiten anlernen. Stimmst du dem zu? Und wie wichtig denkst du diese Verbissenheit für deinen Erfolg? Ja. Weil eine Sache ist zu sagen, okay, ich muss nicht perfekt sein, um zu starten. Aber das andere ist, ich muss trotzdem verdammt gut sein, um mich abzuheben und um gute Leistung zu bringen. Wie differenzierst du die zwei?
Da stimme ich dir zu und das kommt wahrscheinlich aus meinem vorherigen Forscherleben, weil als Wissenschaftler muss man natürlich alles hinterfragen, man liest ständig Papers, man will alles wissen. Und ich habe eben diesen Drang, ich gebe mich nicht zufrieden mit einer oberflächlichen Information. Und stimmt schon, also diese Perfektion am Anfang, finde ich, braucht man eben nicht, dass man mal ins Tun kommt. Und dann muss man natürlich, meiner Meinung oder ich für mich zumindest, eine gewisse Leistung liefern. Also es bringt jetzt nichts, dass ich etwas tue und dann bringe ich eine unterdurchschnittliche Leistung, wo ich einfach nicht konkurrenzfähig bin. Und ich funktioniere halt anscheinend so, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen nach 41 Jahren, dass ich halt, wenn ich etwas mache, dann mache ich es komplett, also 100%. Und wenn ich da aber die Freude dran verliere, dann will ich es gar nicht mehr machen. Und das hat auch dazu geführt, dass eben so Situationen sind wie, okay, ich bin 5 Jahre in einer Band und von heute auf morgen sage ich, na, ich will trotzdem nicht mehr, taugt mir nicht und ich steige aus. Eben dieses, dass ich sage, wenn der Drive weg ist, dann habe ich da kein Verlangen mehr, dem nachzugehen, weil ich weiß, dass ich nicht auf diesem hohen Level performen kann. Und deshalb mache ich es nicht. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Ich weiß, die Welt ist auch grau und nicht nur schwarz und weiß. Aber ich tendiere oft bei meinen eigenen Entscheidungen in dieses Schwarz-Weiß-Denken reinzukippen und zu sagen, entweder ich bin full in oder ich bin full out, weil dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, mittlerweile hat sich halt bestätigt, dass das vielleicht eine Strategie ist, die zum Erfolg führt. Und man muss natürlich immer wissen, wo ist dann dieser Absprungpunkt, weil das, was sich so jetzt da anhört wie eine Hollywood-Story, hat mal jemand mal gesagt, so ist es ja nicht gelaufen. Es gibt ja viele Rückschläge. Ich habe viele Projekte versucht oder probiert, wo du nach 2-3 Monaten draufkommst, das ist es jetzt da doch nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, innerlich zu spüren, wann ist dieser Absprungpunkt? Man kann natürlich ein Projekt tot arbeiten und sagen, okay, das muss funktionieren und das muss funktionieren und nach 3 Jahren geht noch immer nichts. Deshalb hilft mir halt dieses innere Gefühl, wo ich mir dann denke, ich höre mal in mich rein, irgendwie passt da nicht mehr so ganz und vielleicht mache ich doch was anderes. Das ist natürlich so eine, wie man in meinem Leben sieht, so ein Zickzack oder Hindernislauf, würde ich es bezeichnen, weil du halt vielleicht einmal falsch abbiegst und dann musst du wieder zurückgehen und vielleicht woanders abbiegen. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit Vertrauen halt einfach in sich selbst zu tun. Also ich stimme zu, Perfektionismus am Anfang bringt gar nichts, das steht da nur im Weg. Aber du musst natürlich auf einem gewissen Level deine Leistung bringen, weil sonst bist du einfach, ja, Durchschnitt. Und durchschnittliche Leistungen gibt es einfach zu viel auf unserer Welt.
Ja, und wird dir dann wahrscheinlich einfach nicht die Aufmerksamkeit bringen, die du für das Thema brauchst.
Und macht natürlich auch wenig oder macht dir wenig Freude, wenn du in einem Pool schwimmst, wo einfach jeder ist oder der Großteil ist. Und mir das einmal wer gut erklärt, du kannst dir vorstellen, die Menschen stehen in einer Zweierreihe und alle wollen nach oben. Das heißt, alle springen nach oben und versuchen weiter raufzukommen, sei es jetzt die Karriereleiter oder was auch immer. Und da sind aber alle. Und viel klüger ist es, wenn du einen Schritt auf die Seite machst und dann stehst du plötzlich alleine da und kannst das von der Seite beobachten, was da abgeht und kannst dann natürlich ganz anders handeln. Und ich glaube, es ist eben wichtig, sich so zu positionieren, dass du nicht mit der Masse mitschwimmst, weil, wie gesagt, Rockstar Photograph, das gibt's gar nicht. Das hat sich auch jeder am Kopf gegriffen und hat gesagt, das wird nichts, was soll das werden? Und plötzlich funktioniert es aber, weil du dran glaubst. Also du musst einfach Vertrauen in dich selbst auch haben.
Ja, und ich denke, das sieht man auch durchaus an deiner Geschichte, dieses Identifizieren von Nischen oder von sehr konkreten Positionierungen, die dich in gewisser Weise abheben oder schon allein durch die Definition des Themenkomplexes irgendwie einen eigenen Rahmen setzen. Das hilft natürlich auch in der gesamten Positionierung. Wer möchte, sollte nach diesem Podcast unbedingt auf deine Website gehen, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und deine wirklich unzähligen Buchempfehlungen nachlesen. Du hast ja über die letzten Jahre ganz offensichtlich sehr, sehr viel einfach auch mit dir und an dir selbst gearbeitet und da auch sehr viele Bücher gelesen, die eben in diesen ganzen Themenkomplex Habits, Fokus, Performance und vieles mehr eingezahlt haben. Wenn du jetzt noch, du hast eh heute schon ein paar genannt, aber wenn du noch 2 oder 3 rausgreifen solltest, die aus deiner Sicht vor allem für, ich würde es mal enger definieren, klassische Führungskräfte, Leader in der Businesswelt spannend wären, die vielleicht jetzt vor der Situation sind, ja, mitten in der Pandemie und sehr große Anspannung im Business und Mehrfachbelastung, meistens auch mit Homeschooling und mit 100.000 verschiedenen anderen Themen, die da jetzt zusammenprasseln. Was sind so für dich die Bücher oder die, ja, auch Blogs oder andere Dinge, wo du sagst, die sind aktuell sehr spannend und die würdest du wirklich empfehlen?
Eines meiner Lieblingsbücher, du kennst es eh, das nennt sich Peak Performance. Ja. Elevate Your Game, Avoid Burnout and Thrive with the New Science of Success. Was hier das Neue ist, finde ich, die kommen halt aus dem Profisportbereich, aber die haben sozusagen eine Formel entwickelt, oder zumindest geben sie das im Buch an. Zwar nennt sich die Stress plus Rest is Growth. Das heißt, Wachstum entsteht nur, wenn man eine Stresskomponente hat und eine Entspannungsphase. Und Stress ist jetzt gar nicht als negativ gewertet, sondern einfach halt eine Phase, wo du halt aktiv bist. Das heißt, du machst striktes Workout, das heißt, du arbeitest viel oder so. Und du brauchst halt immer diese Restphasen. Und das hat mir halt auch die Augen geöffnet, weil wir sind oft in dieser Irrglauben, schneller und höher und man muss 24 Stunden lang available sein und man muss ständig etwas machen.
Und jede Pause, die ich mir nehme, ist eigentlich eine Weakness, weil ich kann nicht durchpowern, obwohl die Leistungssportler voll fokussieren auf gezielte Pausen zur Regeneration.
Ja. Genau, Leistungssportler, ich kenne Profisportler, die schlafen einfach 11 Stunden und das ist in deren Trainingsregime, weil wenn die nicht so lange schlafen, dann sind sie nicht regeneriert und dann performen sie nicht. Ja. Und klar, für uns Normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, ist 11 Stunden viel, aber es wird halt Schlaf eher mit dem bewertet, dass man sagt, okay, da fehlt mir jetzt die Zeit, wo ich arbeiten kann und deshalb halte ich das kurz, was natürlich keine gute Lösung ist.
Ich weiß gar nicht, wo man aufhören soll, weil du jedes Mal neue Dinge anstößt, aber an dieser Stelle trotzdem danke vielmals für deine wertvollen Gedanken.
Dank.
Wir werden natürlich all deine Empfehlungen in den Shownotes verlinken und genau, danke für deine coolen Inputs und dass du heute mein Gast warst.
Ich sag danke, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle Inhalte, die sonst noch notwendig sind, findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.